Freut euch, freuet euch alle Zeit. Wie geht das? Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Ich bin auf 22 Seiten gekommen. Möchtet ihr bis heute Abend da bleiben? Es gibt viel zu berichten über die Freude, über freut euch. Aber trotzdem habe ich die Freude, heute Sie zu begrüßen und auch meine Freundin Hannelore, die ich mitgebracht habe zu diesem Thema, denn so ganz allein kann ich das Thema ja nicht machen, denn es umfasst ja Freude und Freunde. Wie lebt man nun mit Freude und Freunde, mit diesen zwei Sachen? Ja, und da habe ich mir gedacht, sie ist ja die Hälfte nicht von mir, aber zumindest von meinem jetzigen Leben, in dem sie viel mit mir teilt und ich versuche natürlich auch, sie teilt die Hälfte und ich immer nur ein Drittel, nicht, aber das macht ja nichts. Habe ich gedacht, dass Hannelore eben auch einmal ein wenig mitarbeitet. Wir waren vor kurzem auf einer Frauenfreizeit in, wie heißt das da, Rheinland-Pfalz, ne?
Nein, Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen, spielt keine Rolle, ich kenne Deutschland nicht, ich bin Ausländer. Ich kann dir sagen, wo KwaZulu-Natal ist,
ne? Weiß ich nicht.
Gut, ist auch nicht schlimm. Und hatten dort eine Frauenfreizeit mit aus vielen Mennonitenbrüdergemeinden. Und wir haben da auch zusammen eine Frauenfreizeit geleitet, all die Texte. Und wir haben gesehen, als Team zu zweit ist das ja viel schöner, als wenn einer die ganze Zeit redet. Und deswegen will ich Hannelore jetzt ermutigen, in diesem fremden Raum, diesen fremden Damen, einmal anfangen zu reden und etwas zu dem Thema zu tun. Ich fotografiere dann.
Ja, nachdem Renate euch begrüßt hat, möchte ich euch natürlich auch oder Sie auch ganz herzlich begrüßen. Bei uns in den Gemeinden ist das eigentlich so üblich, dass wir alle Gäste duzen. Also wenn jemand damit nicht einverstanden ist, dann darf der zwar seine Hand jetzt heben und ich werde versuchen, das zu berücksichtigen, aber immer dieses Du und Sie und hin und her, das macht das Ganze etwas mühsam. Etwas mühsamer ist es ja sowieso schon für mich ist, ich bin ja kein geborener Redner, ich bin kein geübter Redner, ich muss da ist langsam reinwachsen, ich bin halt noch Lehrling.
Es kommt noch, ne?
Bei Renate.
Azubi.
Schon ein bisschen alt zwar, aber für manche Dinge ist es nie zu spät im Leben. Ja, ihr seid hier und als erstes möchte ich euch doch mal fragen, wo ihr herkommt. Wer ist denn, und vielleicht hebt ihr dabei die Hand oder wer mag, darf mal aufstehen, das ist nach dem Frühstück eigentlich auch ganz gut, dass das Essen mal ein bisschen schon wieder satt. Wer ist denn in Deutschland geboren? Das ist schon ganz
das
schön. Eine ganz schöne
Überwältigend.
Ja, gut. Ich übrigens auch.
Ich auch. Nein, ich bin nicht in Deutschland geboren.
Damals war das Deutschland. Red dich nicht raus. Da legt mein Vater auch immer Wert drauf, dass er geborener Deutscher war. Wer ist denn in Russland geboren? Ein einziger. Applaus. Applaus. Mutig gewesen und alleine gemeldet. Wer ist denn irgendwo in Südamerika geboren? In meiner Gemeinde gibt es massig Mennoniten aus Südamerika. Aha, hier nicht. Na, wir sind da oben auch weiter im Norden, vielleicht spielt das mit einer Rolle. Wer ist denn in Rumänien geboren? Mhm. Oh, wir klatschen auch mal für die. Und wer ist noch irgendwo geboren, in Bayern? Ach ja. Wer ist in Bayern geboren?
Es gibt ja auch noch Bayern.
Sehr schön, danke schön. Konnte irgendjemand denn sich bisher nicht melden, weil der in einem anderen Land geboren ist, das ich nicht genannt habe? Wo bist du?
Aus der
Tschechoslowakei. Okay. Zwei, dankeschön. Und? Heute Polen.
Heute Deutsch.
Mecklenburg, heute Deutsch.
Ja.
Okay.
Damals Polen.
Damals Polen.
Und Krieg.
Ja.
Das noch?
Wie bitte?
Stralsund.
Okay. Danke. Ja. Ehemals drüben. Okay, also ihr habt euch schon ein bisschen bewegt. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, wer hat sich denn heute Morgen von euch schon mal richtig gefreut?
Geht aber schnell runter.
Sehr schön.
Muss man eigentlich mal fragen, warum?
Ja, eigentlich müssen wir ja jetzt fragen, warum, aber vielleicht ist das auch zu privat und würde vielleicht den Morgen dann sprengen, den wir zur Verfügung haben. Mhm. Wir verzichten auch. Vielleicht könnte man das hinterher noch so im Zweier-, Dreier-, Vierer-Gespräch klären. Und dann möchte ich doch mal fragen, wer hat denn heute eine Freundin mitgebracht? So wie Renate mich mitgebracht hat. Auch schön. Wunderbar.
Weiter so.
Und wer lebt heute richtig? Wer von euch lebt denn heute so richtig? Voll. Das ist auch schön. Ja. Leben, was ist das eigentlich? Wann beginnt es? Wann endet das Leben? Mediziner, Forscher, Ethikkommissionen, Christen der verschiedenen Denominationen, Muslime, Hindus und so weiter, alle haben ihren eigenen Standpunkt und streiten oft über dieses Thema in Bezug auf Abtreibung und Sterbehilfe, Embryonenforschung und Ähnliches. Die Zeitungen sind ja auch voll davon und die anderen Medien auch. Ist das Leben nicht viel mehr als Zellteilung? Ist es nicht viel mehr als Nahrung zu sich nehmen oder eingeflößt bekommen und wieder auszuscheiden? Und wieso lebe ich überhaupt? Vielleicht bist du ein Wunschkind und deine Eltern haben dich sehnsüchtig erwartet, haben auf den ersten Herzschlag gewartet, auf die erste Bewegung und natürlich auf deine Geburt. Aber vielleicht war das auch nicht so. Vielleicht bist du nur ein Unfall. Wie gehst du mit diesem Gedanken um, dass du ein Zufallsprodukt bist? Oder siehst du dich als von Gott gewollten Menschen, als Geschenk Gottes an deine Eltern? Wie beeinflusste das deine Erzeuger oder Eltern? Wie beeinflusste das dein eigenes Denken, Handeln und Fühlen? Und wie beeinflusst das auch noch heute? Kleine Kinder fragen nicht danach, ob sie geplante oder Überraschungskinder sind. Kleine Kinder leben einfach. Die Fragen kommen erst später. Und was macht unser Leben aus? Vom ersten Augenblick an geht es um die Befriedigung unserer Bedürfnisse: Essen, Trinken, Schlafen, Geborgenheit und Anerkennung. Und auch beim alten oder kranken Menschen steht das im Vordergrund. Von Anfang an wollen wir, dass unsere Grundbedürfnisse gestillt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schreien die Babys ihren Frust heraus. Und die Alten und Kranken zum Teil auch. Und manchmal würden wir das doch auch ganz gerne tun, damit die Welt doch endlich merkt, dass uns was ganz Wichtiges zum Leben fehlt. Soll man da am Leben noch Freude haben?
Ja, das war eine Frage, die ich mir gestellt habe, um dann einmal rauszufinden, was Freude für einen Grund- oder Stammwort hat, habe ich festgestellt, es kommt von froh. Freude haben, froh zu sein, ist eine helle oder heitere Stimmung, ein Frohgefühl, in dem ich mich eigentlich mal wohlfühle. In diesem Moment sind die seelischen Bedürfnisse von mir alle erfüllt worden. Da brauche ich einfach nichts anderes, weil ich bin so beschäftigt mit den Freuden. Freude kann sich nach außen auf der ganzen Skala zwischen einem Lächeln oder einem Freudenschrei äußern. Das Herz hüpft. Nicht nur das Herz, viele Menschen hüpfen dann auch ganz, ganz plötzlich. Und das Herz schlägt schneller und schneller und man könnte die ganze Welt umarmen. Oder auch einen ähnlichen Unsinn anstellen. Dazu sind wir auch fähig. Es gibt verschiedene Arten von Freude. Mitfreude ist die freudige Teilnahme an der Freude eines anderen oder auch die Schadensfreude. Sie ist eine Freude am Schaden oder Missgeschick einer anderen Person. Da sagt man sich dann, das siehst du, habe ich gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Na, dann freut man sich schon, dass das schief geht. Dann haben wir allerdings auch noch die Arbeitsfreude, die ist so ein bisschen gesunken in Deutschland, weil man andere Arbeiten manchmal tun muss. Aber eine ganz begehrte Freude ist die Gaumenfreude. Das hat etwas mit Essen zu tun. Und auch die Freuden der Liebe. Das sind auch Freuden. Und dann gibt es noch Spielfreunde, Freude. Freunde gibt es auch, aber erst brauchen wir mal die Freude, die gerne miteinander spielen. Und dann natürlich, wenn man zum Frauenfrühstück kommt, gibt es die Vorfreude. Diejenigen, die heute früh gekommen sind, hatten die Vorfreude, sie brauchten ein Frühstück zu Hause zu machen. Hier gab es eins. Ich weiß nicht, ob wir diese Vorfreude so hatten. Wir hatten das Zitterlein. Das ist dann ein wenig anders. Die Auslöser von Freude sind oft eine Geburt eines Kindes. In der Welt ist es vielleicht ein Lottogewinn oder ein lang ersehnter Wunsch, der sich erfüllt hat. Positive zwischenmenschliche Beziehung oder wenn ein Mensch gesund geworden ist. Gesagt Nahrungsaufnahme, auch Fortpflanzung, Schlaf und Erholung. Manchmal auch sind es Sinnesreize, die sich am Vogelzwitscher, bunter Blütenpracht und schöner Musik und Kinderlachen erfreuen. Diese positiven Ereignisse lösen oft große Freude bei uns aus. Aber es sind ausschließlich Aspekte, die uns von außen her beeinflussen, die nicht von innen her kommen. Die Bibel dagegen stellt die Freude an Gott als eine Quelle der Kraft dar. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, die es ermöglicht, auch in unerfreulichen Situationen das innere Gleichgewicht zu erhalten. Sie zählt die Freude zur Furcht, zur Frucht des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wenn wir uns entscheiden, Jesus die Regie unseres Lebens zu überlassen. Freude ist ein wichtiger Teil dieser Frucht. Sie ist gleich nach der Liebe aufgelistet im Galaterbrief. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wie denken wir darüber? Mit Liebe können wir schneller umgehen, aber wann kommen wir zu dieser Freude? Oft liegt die Freude brach und wir freuen uns nicht mehr. Wir sprechen also von zwei Arten von Freuden. Eine, die von außen bestimmt wird und eine, die von innen herkommt und deshalb nicht von äußerlichen Faktoren abhängt. Eine von außen her bestimmte Freude wird nur so lange bestehen, als auch die auslösenden Faktoren aufrechterhalten bleiben. Fallen diese Faktoren weg oder kommen negative Faktoren dazu, zum Beispiel Arbeitsverlust, finanzielle Schwierigkeiten, Krankheiten, Prüfungen, wird auch ganz schnell die Freude wieder verschwinden. Ich glaube, das können wir alle bejahen. Wir haben das sicher schon im Leben erlebt. Im 1. Thessalonicher Brief 5 heißt es, seid allezeit fröhlich. Das ist eigentlich ein Befehl, ein Imperativ. Seid allezeit fröhlich. Es handelt sich also um eine Freude, die immer da sein soll und nicht weggeht. Bei gutem und bei schlechtem Wetter. Sie soll nicht durch physische Ereignisse beeinflusst werden. Ist unser Leben von dieser Art Freude geprägt? Goethes Mutter sagte einmal, Ich freue mich des Lebens, suche keine Dornen, hasche die kleinen Freuden. Sind die Türen niedrig, so bücke ich mich. Kann ich den Stein aus dem Weg räumen, so tue ich es. Ist er zu schwer, so gehe ich um ihn herum. Und so finde ich alle Tage etwas, das mich freut. Und der Schlussstein, der Glaube an Gott, der macht mein Herz froh, mein Angesicht fröhlich. Freude hat immer etwas damit zu tun, dass im Gesicht eine Veränderung eintritt. Eine sehr ergiebige Quelle der Freude ist das Zusammensein mit Menschen, die wir lieben und die uns lieben. Die heilige Elisabeth von Thüringen hat selbst erfahren, was sie sagt: Wo man Liebe sät, wächst Freude empor. Also es geht doch sehr Hand in Hand, Liebe und Freude. Wo aber ist unsere Lebensfreude letztlich verankert? Frau Goethe weiß es, wenn sie sagt, der Glaube an Gott, der macht mein Herz froh, mein Angesicht fröhlich. Die Freude am Leben ist sicherlich auch nach Veranlagung und Lebensumständen verschieden bei jedem von uns. Nicht jeder ist eine sonnige Frohnatur. Und das Leben ist nicht reine Freude, Freude, Eierkuchen. Aber die Grundstimmung des Christen kann nicht düstere Traurigkeit sein. Auf keinen Fall. Ein Heiliger, der traurig ist, ist ein trauriger Heiliger. Gott selbst ist Liebe und Freude und teilt uns seine Liebe in Christus mit. Wie können von Gott Geliebte traurig sein?
Ich weiß einfach nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Überall habe ich schon geguckt. Das ganze Haus habe ich von oben bis unten auf den Kopf gestellt. Aber diese Silbermünze, die ist einfach weg. Spurlos verschwunden. Dabei ist es mein Brautschmuck. Da fehlt doch uns halt jetzt von meiner Aussteuer. Das ist grässig. Alles habe ich abgesucht, aber von den 10 Münzen, die da dran hängen, ist eine spurlos verschwunden. Und ohne die bin ich nicht komplett, ohne diesen Brautschmuck. Was mach ich nur?
Hallo, was ist denn mit dir los? Du siehst ja völlig gestresst aus. Geht's dir nicht gut?
Ach, du weißt doch, ich habe einen Teil meines Brautschmucks verloren und suche.
Den hast du doch gestern schon gesucht.
Ich habe ihn gestern besucht, ich bin die ganze Nacht durchs Haus. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt noch machen soll. Ich bin völlig fertig.
Was sagt denn dein Mann dazu, dass du deine Sachen nicht komplett hast?
Das habe ich ihm ja noch gar nicht gesagt. Und was dir dazu sagen wird, ich weiß auch nicht. Ich bin völlig am Ende.
Du, ich habe eine Idee. Da gibt es doch jetzt dieses Büro, dieses Finde- und Verlustbau. Finde und Verlust. Vielleicht hat da ja wer was abgegeben.
Das hört sich gut an. Das probiere ich einfach mal. Danke für den Tag, Frau. Ich möchte einen Verlust melden.
Einen Verlust? Ja, schauen Sie mal, welche Verlustmeldungen wir hier haben. Selbstverständlich in Entschuldigung.
Mein Verlust?
Ach, ja, schon mal in mein Buch. Ja, Moment bitte. Sie glauben ja gar nicht, was die Leute heutzutage alles verlieren und vermissen. Manche Sachen werden ja erst richtig vermisst, wenn sie gar nicht mehr da sind.
Ja, das glaube ich, aber ich wollte jetzt den Verlust von...
Schauen Sie doch mal. Hier, welche Verlustmeldungen haben wir denn hier? Selbstverständlich in alphabetischer Reihenfolge. Arbeitsplatz, Ehemann. Fantasie, Freude, Frieden, Gesundheit, Hoffnung, Liebe, Neugier, Offenheit. alles Verlustanzeigen von den verschiedensten Leuten.
Also ich habe auch etwas verloren. Eine wertvolle Silbermünze ist mir abhanden gekommen. Ein wichtiger Teil von mir. Ich habe gehofft, dass sie von jemandem gefunden und abgegeben worden ist.
Ach, sagen Sie das doch gleich. Dann schaue ich doch unter den gefundenen Sachen nach. Da hätten wir also in letzter Zeit Arbeitsplatz, Ehemann, Freude, Frieden, Hoffnung, Sensibilität, Stärke, Zeit, Zufriedenheit. Merkwürdig. Das klingt ja fast gleich, was so gefunden und verloren wurde. Das sind doch dieselben Leute, die etwas verloren und etwas gefunden haben. Aber nicht jeder hat das wiedergefunden, was er verloren hat. Darüber könnte man fast noch ein Buch anlegen.
Und meine Münze, ist die auch abgegeben worden?
Nö, leider nicht. Aber kommen Sie doch morgen wieder. Heute ist der Sonntag. Und bei guten Predigten finden die Leute häufig etwas, was sie gut gebrauchen können. Vielleicht glauben Sie das dabei.
Vielen Dank. Bitte. Wir werden sehen. Es ist doch kaum zu glauben, ich habe tatsächlich meine Münze wiedergefunden. Dreimal hatte ich alle Zimmer durchsucht und jede Kette extra ausgefegt, unkontrolliert. Und plötzlich habe ich sie wiedergefunden. Ich hatte schon gedacht, sie sei endgültig verloren. Meine Nachbarn und Freundinnen habe ich auch schon eingeladen. Mit denen mache ich ein richtiges Fest.
Welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Lichtlein an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie diesen Silbergroschen wieder findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sagt es die Bibel. Ich finde es toll, dass diese Verse mit Haben anfangen, mit diesen 10 Silbergroschen und nicht mit dem einen Silbergroschen, der verloren gegangen ist. Diese Frau hat etwas, was abhandengekommen ist. Die Frau hatte ja vor kurzem noch ihre 10 Silbergroschen. Das machte sie nicht gerade reich, aber 10 Silbergroschen zu besitzen, das sind so etwa 50 Euro, war damals, der damaligen Zeit, schon ein kleiner Besitz. Wahrscheinlich waren diese Münzen an einem Kopfschmuck, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Er war ihr kostbarster Besitz und ihr Notgroschen. Dieser Brautschatz bestimmte ihren Wert, ihr Vermögen, ihren persönlichen Reichtum. Deshalb hat es sie auch so getroffen, als sie merkte, dass ein Groschen davon fehlte. Naja, bei uns ist das ja auch so. Ich habe öfters mit Frauen zu tun, die ja mit mir die Geschichten erzählen, wo ihr Ehemann dann den Ring verloren hat, nicht irgendwie beim Waschen abgelegt. Der zweite Ring ist dann nicht mehr so ganz wie der erste. Irgendwie ist da die Beziehung nicht mehr so da, wenn man diesen Ring nicht mehr finden kann. In unserer heutigen Gesellschaft definieren wir unsere Mitmenschen nach ähnlicher Weise, wie in der damaligen Gesellschaft. Man hat den Wert einer Frau nach den Hochzeitsgeschenken beurteilt. Aber bei uns beurteilt man die Menschen in einem anderen Wertbereich, nach dem Auto, nach dem Haus oder nach der Kreditkarte und all diesen wunderschönen Luxusgegenständen, die wir haben. Aber zeigt uns das wirklich den Wert eines Menschen? Worin besteht die Wertschätzung, nach der wir einen Menschen beurteilen? Die Frau im Anspiel hatte ihre 10 Silbergroschen. Was haben wir? Wir haben materiellen Besitz. Ist nicht zu verachten. Ich bin erst 3 Monate hier in Deutschland. Und ich bin doch sehr erstaunt, was mir alles zugelaufen ist. Wir haben genug zum täglichen Leben, wir sind nicht am Verhungern und wir haben noch Überfluss, was wir wegwerfen müssen, weil es schlecht geworden ist. Wir haben jeden Tag Ja, ein Dach über den Kopf. Wir haben zum Anziehen. Das sind alles wunderbare, notwendige Dinge. Aber das ist weitaus mehr, als Millionen Menschen zum bloßen Leben haben. Wie sieht es mit unserem Vermögen aus? Jeder von uns hat ein Vermögen, das nicht in Form von Scheinen und Münzen zu messen ist. Es sind Schätze, die in uns verborgen sind, die es wert sind, entdeckt zu werden. Sie gehören ans Tageslicht, weil sie Geschenke unseres Gottes an uns sind. Er ist es, der sie gegeben hat, damit wir sagen können, ich vermag etwas oder ich kann etwas. Es ist ganz wichtig zu wissen, was ich bin und habe und was ich kann. Das hat nichts mit überzogenem Selbstbewusstsein zu tun, sondern mit der Dankbarkeit unserem Schöpfer gegenüber, den wir damit ehren. Dann gibt es noch erworbene Fähigkeiten. Das sind dann die Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben. Zum Beispiel Umgang mit Gefühlen von Angst, Liebe, Neid, Eifersucht. Umgang mit Überforderungen, mit Benachteiligungen. Umgang mit Lob und Tadel. Die Geschichte vom verlorenen Groschen beginnt also eigentlich mit der Fülle, die Gott uns schenkt. Er hat uns mit allem ausgerüstet, was wir zum Leben brauchen. Und nur wenn du weißt, wer du bist und was du hast, kannst du auch sagen, was du verloren hast. Sonst geht das nicht. Die Frau stellte ihr ganzes Haus auf den Kopf, als sie diesen Verlust bemerkte. Alle Ecken ihrer winzigen Wohnung fegte sie aus, räumte jede Schublade einzeln um, stocherte unter Schränken und ihren Betten herum, leuchtete in jeden Winkel. Sie hat sich wirklich abgeplagt damit. Und das in einem heißen Israel, nicht so angenehm. Es braucht viel Kraft und Zeit und Energie zum Suchen. Wir kennen das, nicht? Wenn wir mal was verloren haben und dann wissen wir noch ganz genau, das muss in dieser und jener Schachtel und Schublade sein und komischerweise ist es da nicht drin. Und dann geht man den Gedankengängen nach, wo war man dann in der Zwischenzeit und eventuell ist das ja mitgenommen worden. Das kann einen enorm Energie kosten. In Kapstadt ist mir das mal passiert. Ich hatte zwei Leute für über Nacht und wusste dann nicht mehr, wo der Schlüssel war zum Schluss. Somit konnten wir das Haus nicht mehr verlassen. Denn wenn man das Haus nicht abschließen kann, kann ja alles Mögliche passieren. Und dann haben wir uns entschieden, zwei gehen weg und ich bleibe zu Hause und suche. Gott hat es geschenkt. Es hat einen Tag und 24 Stunden eigentlich gedauert, bis ich das im Kopf nachvollziehen konnte, wo mein Schlüssel eventuell geblieben war. Irgendwo bei den Fotosachen, nicht? Da macht man mal so einen Griff und dann steht man vor der Tür, muss man ja alles festhalten, nicht? Und dann, naja, dann rutscht es da rein. Wie dankbar war ich dafür, dass ich die Schlösser nicht alle auswechseln muss. Ja, wir alle kennen es, wenn wir etwas vermissen, dass es uns zur Erschöpfung bringt und dass wir dann eigentlich fast durchdrehen, weil unser ganzer Fokus hat sich verschoben. Oft vergessen wir dann auch noch zu beten, sondern es geht nur noch um die Sache. Die Frau brauchte diesen Silbergroschen, sie brauchte ihn für ihr Leben, er war wichtig. Sie konnte es sich nicht leisten, 10% ihres Vermögens aufs Spiel zu setzen. Die übrigen 90% waren ihr nicht genug. Sie wollte 100% haben. Vor vier Jahren kam in Kapstadt ein 5 Jahre altes Kind abhanden. Die Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel suchten wie verrückt nach ihr. Viele Menschen beteiligten sich an der Suche, weil das im Fernsehen ja auch durchgekommen ist. Und natürlich auch die Kapstädter Polizei. Nach Tagen fand man das Kind schließlich, aber es war leider tot. Die Eltern waren untröstlich. Da half es ihnen auch nicht, dass sie noch 2 andere Kinder zu Hause hatten. Nein, 90% ihres Vermögens war ihnen nicht gut genug. Kennen wir das nicht selber? Man verliert etwas und sucht und sucht und sucht. Es war früher vorhanden. Da hat man es eigentlich gar nicht beachtet, da hat man es auch gar nicht gebraucht. Aber jetzt, wo es abhandengekommen ist, jetzt fehlt es. Das können verlorene Beziehungen sein oder Verbindungen zu Freunden, die durch jahrelange Sendepausen gestört sind, oder verlorene Träume, von denen wir die größte Hoffnung hatten, dass sie sich vielleicht doch noch verwirklichen lassen. Was wollten wir früher alles, als wir jung und voller Pläne waren? Ja, das können aber auch Bewältigungen von schmerzenden Kindheitserinnerungen sein oder Verletzungen, die nicht behandelt worden sind, oder auch Schuld und Angst. Wer wagt es schließlich, freiwillig solche Dinge zu erkennen und zu bekennen, damit sie heilen, damit ein heiler, gesunder Mensch das Leben weiterführt? Das Verlieren und Suchen dieser Frau steht auch symbolisch, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr gebraucht zu werden und dadurch seinen persönlichen Wert verliert. Denn die Arbeit hat für uns einen riesigen Stellenwert in unserem Leben. Da sind wir etwas. Wehe, wenn uns das genommen wird. Das Verlieren und Suchen dieser Frau erinnert aber auch, wenn man ein Stück seiner Gesundheit eingebüßt hat. Das ist ein schwerer Verlust, wenn die Beine nicht mehr laufen wollen, der oft ja auch mit Schmerzen und Einschränkungen verbunden ist. Oder es sich um die Sache nach dem Sinn des Lebens handelt. Oder wenn man sich Gedanken macht über die Frage, welchen Wert hat mein Leben für mich? Ich habe schon viele Menschen getroffen, die auf dieser Suche waren. In der Geschichte vom verlorenen Groschen setzt Jesus das Suchen gleich mit dem Suchen nach Gott, nach uns. Gott ist es, der keine Ruhe gibt, der sich die Arbeit macht, um uns Menschen nachzugehen, der leidet, um Leben zu ermöglichen, um dir und mir Leben zu geben, dem auch die 10% wichtig sind. Gott geht jedem Prozent nach und sucht und sucht und sucht, bis er es gefunden hat. Zeigt uns das nicht Gottes Liebe, die nicht aufgibt, sondern sucht, bis sie findet? Endlich ist die Silbermünze gefunden. Die Frau hätte sich jetzt zufrieden zurücklehnen können. Sie hat es, ein Aufatmen würde durch sie gehen. Sie hätte sich vom anstrengenden Suchen erholen können. Aber sie kann das nicht. Sie muss allen erzählen, was sie erlebt hat. Na, das würde hier so aussehen, dass sämtliche Telefonleitungen besetzt sind und man gar keine Anschlüsse mehr kriegt. Aber damals ist man noch zu Fuß durch den Ort gegangen und hat es weitererzählt. Und so lässt sie alle im Ort an ihrer Freude teilhaben. Es ist toll, wenn es solche Gemeinschaften gibt, wenn es Orte gibt, an denen ich meine Freude anderen mitteilen kann, die sich dann auch freuen. Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als dass kein Mensch da ist, dem ich erzählen kann, was ich Schönes erlebt habe. Die Frau rennt in alle Häuser und Gassen und jubelt: Meine Silbermünze ist wieder da, mein Brautschmuck ist komplett, kommt, feiert mit mir. Eine überschwängliche Lebensfreude kommt uns hier entgegen. Eine Freude, die ansteckt. Alle kommen zusammen, bringen etwas zum Essen und Trinken mit. Einer holt sein Musikinstrument und los geht es. Sie sitzen bis spät in der Nacht zusammen und freuen sich einfach. Einfach freuen. Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gefreut und gefeiert? So ohne langen Plan, Silvester muss man feiern. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut und dann auch anderen das mitgeteilt und gefeiert? Ist lange her wahrscheinlich. Na, man muss sich anstrengen, direkt nachzudenken. Und vor allen Dingen, worüber hast du dich gefreut? Über das neue Auto? Oder ein neues Haus? Oder dass Jesus Christus dich gerettet hat? Am Ende der Geschichte in Lukas 15,10 sagt Jesus dann: Die Engel im Himmel freuen sich darüber, wenn einer zum Glauben findet. dass einer das Leben wählt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass einer sich von Jesus ansprechen und finden lässt. Dass einer Jesus um Vergebung seiner Sünden bittet. Dass einer Jesus um Hilfe bittet, um ein neues Leben beginnen zu können. Dass einer wieder heil geworden ist. Denn Gott sagt in Jeremia 12, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und das ist eine Verheißung. Da können wir drauf bauen und stehen. Menschen sind wie die Silbermünzen der Frau. Gott möchte nicht, dass eine davon fehlt. Deshalb sucht er nach euch. Gott ist da und freut sich mit uns. Wo zwischen Menschen Wunder geschehen, wo Schritte aufeinander möglich ist, wo Solidarität groß geschrieben wird, wo die Liebe sich behauptet, wo Menschen wieder Mut fassen, da sind sie von Gott berührt und da leuchten sie vor Freude. Wo wir von der Freude angesteckt wird, kommt Farbe in unser Leben. Es wird bunter und vielfältiger zur Ehre Gottes.
Nun stell dir einmal vor, du gehst mit deinen Freunden ins Kino. Ich weiß nicht, wie lange das bei euch her ist, bei mir ist das noch nicht so ganz lange her. Vorher habe ich mir erstmal noch einen großen Eimer Popcorn gekauft, weil ich ein Popcorn-Fan bin und was zu trinken. Du greifst genussvoll in den Eimer mit Popcorn, gibst den deinen Nachbarn rüber, deinen Freunden, lümmelst dich in den Kinosessel. Da bist du. Der ganze Kinosaal ist voll. Merkwürdig. Nur der Platz neben dir, der ist frei geblieben. Naja, vielleicht kommt da ja noch jemand. Und richtig. Da setzt sich jemand neben dich auf diesen freien Platz. Und du denkst, komisch. Irgendwie kenne ich die Person, die sich da hinsetzt. Aber woher bloß? Naja, macht ja nichts. Und diese Person fängt auch noch an, mit dir zu reden und scheint dich wirklich auch zu kennen. Redet ganz nett und freundlich und solange die Werbung da vorne läuft und gezeigt wird, da kann ich auch noch weiterreden. Und dann wartest du natürlich gespannt auf deinen Hollywood-Film mit dem Lieblingsschauspieler. Diese tolle Komödie und das wird ja klasse, dieser Film. Naja, immer noch Werbung, du redest weiter mit deinem Nachbarn, überlegst nochmal, woher kennst du den? Der Vorhang geht erstmal wieder zu, ihr wisst, wie das ist, die Werbung ist vorbei. Da fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Neben dir, das ist Jesus. Auweia, das ist mir irgendwie peinlich, dass ich den ja gar nicht richtig erkannt habe. Und dann geht der Vorhang wieder auf. Jesus hat das gar nicht übel genommen, dass er nicht erkannt worden ist. Da ist mir schon mal ein Stein vom Herzen gefallen. Und dann geht der Vorhang auf. Und da steht so richtig dick, rote Buchstaben auf schwarzem Untergrund, Programmänderung. Naja, denke ich, okay, Programmänderung. Schau mich mal im Kinosaal um. Was ist los? Die anderen gucken aber alle sehr verwundert. Nee, mich stört das eigentlich gar nicht weiter. Und ich sehe plötzlich und erkenne plötzlich die Menschen, die da sitzen. Das sind ja alles Leute, die ich kenne, denen ich schon mal in meinem Leben begegnet bin. Das ist aber eigentümlich. Naja, gleich fängt der Film an. Ich schau mal wieder nach vorne. Und dann wendet sich Jesus um und sagt, die Hollywood-Komödie, die schauen wir heute nicht. Heute schauen wir uns mal einen viel spannenderen Film an. Dein Leben. Was verursacht das für ein Verschrecken in uns? Wenn unser Lebensfilm da abläuft und gezeigt wird und alle Leute das sehen, all diese grässlichen Dinge, die wir gemacht haben, für die wir uns so entsetzlich schämen, all diese Male, wo wir Menschen verletzt haben, bewusst oder unbewusst, aber auch das Unbewusste wird uns ja oft hinterher bewusst oder bewusst gemacht. Natürlich auch all die Freude, die ich im Leben gehabt habe. Ich versacke zuerst in meinem Sessel und denke, ja, nicht umgucken, keine Reaktion sehen wollen. Aber irgendwann bin ich dann doch neugierig. Ich sehe diese verschiedenen grässlichen Situationen, die ich verursacht habe, die grässlichen Sachen, die ich getan habe. Und ich drehe mich mal ganz vorsichtig um die Reaktionen dieser Menschen zu sehen, die mich ja alle kennen. Da hat schon ein großer Teil den Kinosaal verlassen, andere sind sauer, stehen auf und gehen auch. Und ich sacke wieder in mir zusammen und schaue mal weiter, was denn da noch gezeigt wird, was denn da noch rausgeholt wird an schlimmen Sachen, von denen ich am liebsten hätte, dass die verschwiegen würden und gar nicht gezeigt würden. Und dann drehe ich mich nochmal schüchtern um und gucke nochmal. Es sind alle weg. Nur noch neben mir der Platz, der ist besetzt. Nur noch Jesus ist da. In dieser grässlichen Situation. Und Jesus nimmt mich in den Arm und sagt, auch diese Schritte gehe ich noch mit dir. Die menschlichen Freunde konnten es nicht mehr ertragen. Jesus bleibt da. Jesus ist unser Freund. In allen Situationen. Er ist der Einzige, der bleibt. Egal, welche Bilder gerade da in dem Film waren, egal, was ich getan habe. Er ist mein Begleiter auf allen Wegen. Und er sagt es auch. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zeigt das nicht, dass unsere Beziehung zu Jesus das alles Entscheidende im Leben ist? Er will unser allerbester Freund sein, in aller Freude und allem Elend. In der Bibel gibt es viele Beispiele dafür, wie Jesus seinen Jüngern gegenüber und auch vielen anderen Menschen gegenüber sich verhalten hat, wie er über die augenblickliche Not eines Menschen hinausschaut, nicht nur die augenscheinliche Not sieht, sondern den grundlegenden Fehler im Denken und Handeln und der auch sein Leben für seine Freunde gegeben hat. Wie sieht es mit meinen Freunden aus, meinen menschlichen Freunden? Wie treu stehen sie zu mir? Wie treu stehen sie zu dir? Trotz unseres Versagens, meines Versagens und meiner Schuld. Welchen Halt habe ich, wenn der Freund versagt und mir die Freundschaft kündigt? Ja, wie verhalten sich meine Freunde? Wie verhalten sich deine Freunde? Mir fällt aber ein Holzfäller ein, der sich mit einer stumpfen Säge Tag für Tag schrecklich plagte. Auf die Frage, warum er denn die Säge nicht erst schärfen würde, antwortete er, dass er dazu keine Zeit hätte, denn er hätte ja noch so viele Bäume in so kurzer Zeit zu fällen. Stecken wir nicht oft in einer ähnlichen Situation? Wie oft wissen wir vor lauter Arbeit und Zeitdruck gar nicht mehr, wie wir alles schaffen sollen? Natürlich ist es schön, dann einen Freund zu haben, bei dem man sich ausweinen kann, der nicht nur Mitleid zeigt, sondern womöglich auch noch tatkräftig zupackt. Der, wenn ich selber mit dem Geld mal nicht auskomme, vielleicht meine Rechnungen bezahlt. Der, wenn ich mir zu viel vorgenommen habe, kommt und mir hilfreich unter die Arme greift. Vielleicht nimmt er selbst auch meine stumpfe Säge und arbeitet mal mit ihr ein bisschen weiter, damit ich mich ausruhen kann und entlastet mich so. Aber ist das immer der richtige Weg? Unterstütze ich dadurch nicht vielmehr den Freund auf seinem falschen Weg? Immerhin ist die stumpfe Säge am übermäßigen Kräfteverschleiß schuld. Ist nicht ein guter Freund, der mich auf Fehler hinweist und zu mir steht, auch wenn ich seine guten Gedanken und Anregungen in den Wind schlage und dann auf der Nase lande? Ist das nicht ein guter Freund? Schon in der Bibel steht in Sprüche 27, der Herr freut sich an Salbe und Duft und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Ja, wie wertvoll ist doch ein Freund. Oder hat euch schon mal ein toller Duft geholfen, ein Problem zu lösen? Oder vielleicht ein Räucherstäbchen? Hast du dich dabei schon mal ausgeweint, zum Räucherstäbchen gegangen? Bei meinem Kummer vor einigen Jahren hätten keine Räucherstäbchen und auch keine tollen Düfte geholfen, kein Chanel Nummer 5 oder was immer da so dran war. Was ich verloren hatte, war meine beste Freundin, mit der ich in vielen Jahren Freude und Leid geteilt hatte. Sie hatte einen Mann getroffen, der nun die Nummer 1 in ihrem Leben war, und das war schwer zu verkraften. Dann begegnete ich Renate bei einer Frauenfreizeit. Von Kennenlernen kann hier noch gar nicht die Rede sein. Sie sprach über ihre Arbeit in Südafrika und ihre Freundschaften mit Frauen aus verschiedenen Kulturen und wie sie Freundschaften zwischen Frauen mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund auch fördert. Das war doch gerade mein Thema, Frauenfreundschaften. Natürlich flossen bei Renates Vortrag reichlich Tränen, aber nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Frauen. In einem anschließenden Gespräch, bei dem ich Renate von meinem großen Kummer erzählte, sagte sie, dass sie aber gerne meine Freundin wäre. Das hat mir so gut getan. Das war einfach klasse. Und mein Herz freute sich, obwohl ich wusste, dass sie in Kürze wieder nach Südafrika reisen würde. Aber ehrlich, ob ich mich gefreut hätte, wenn ich gewusst hätte, welche Herausforderungen diese Freundschaft mit sich bringen würden? Ich glaube kaum. Ach komm, wieder. Ich meine, ihr kennt mich ja nun nicht. Aber ich bin ein absolut pflegeleichter und liebenswerter Mensch, der stets darauf achtet, was der andere braucht und sich sehr darum bemüht, die Erwartungen des Gegenübers zu erfüllen. Kann man noch lieber sein, als Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, bevor sie ausgesprochen sind? Das geht doch gar nicht, oder? Noch lieber, freundlicher und hilfsbereiter kann man doch eigentlich gar nicht sein. Nein, nein, nicht, dass ihr nun denkt, dass ich ein solches Verhalten nun auch von Renate oder den anderen Menschen in meiner Umgebung erwarten würde. Die Lektion hatte ich im Leben schon gelernt, dass ich am besten gar keine Erwartungen hatte. Denn ohne Erwartungen erlebt man ja auch keine Enttäuschung. Oder doch? Na, spätestens bei meinem ersten Besuch bei Renate in Südafrika musste ich erkennen, dass doch eine Menge Erwartungen in mir waren, die zum Teil gar nicht erfüllt wurden. Das war vielleicht eine Enttäuschung. Da stieß ich stets freundlicher und lieber Mensch auf Widerstand. Da traf ich auf eine Renate, die meine Hilfsbereitschaft glattweg ablehnte. Und obendrein auch noch unfreundlich und barsch. Hups! Was bedeutete denn das? Hatte ich etwas falsch gemacht? Oder mochte sie mich nicht? Und ich meinte es doch nur gut mit ihr.
Ich auch.
Ich meinte es nur gut. Nein, auf solche Reaktionen war ich gar nicht vorbereitet. Meine bisherigen Freunde und Freundinnen hatten sich stets über meine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gefreut. Und jetzt das? Was war ich enttäuscht? Enttäuscht. Also hatte ich mich vorher getäuscht. Ja, ich war davon ausgegangen, dass meine Freundlichkeit jedem Menschen lieb und angenehm ist. Dass ich dadurch oft Grenzen überschreite, habe ich nie bedacht. Vielleicht will der andere ja gar nicht, dass ich seine Küche betrete, um auch vielleicht schmutziges Geschirr wegzuräumen oder den Tisch zu decken oder zu spülen.
Mhm. Ne? Nicht fünfmal am Tag. Das Wasser war knapp.
Euch fallen da bestimmt noch ganz andere Sachen ein. Ja, es braucht Zeit für das Wachstum einer Freundschaft. Zeit zum genauen Hinhören und Zuhören und Zeit zum Reden. Ich habe durch unsere Freundschaft schon viel über mich und auch über dich gelernt.
Gut so.
Und über Freundschaften im Allgemeinen. Und ich bin total dankbar dafür. Denn es bereichert mein Leben, macht es so viel bunter. Und es bereichert auch andere Freundschaften und andere Kontakte. Inzwischen habe ich auch ermutigt von Renate in Bielefeld eine Freundschaft mit einer Frau aus der Türkei angefangen. Ihre Kinder, die größeren, 11 und 9 Jahre, gehen inzwischen in unserer Gemeinde in die Jungscha. Und sie selbst kommt immer wieder zum Gottesdienst mit den kleineren Kindern. Das ist auch immer eine große Freude für mich. Ja, ich habe viel durch die Freundschaft mit Renate gelernt, sodass mein Leben viel mehr Freude hat, mit viel mehr Freude gefüllt ist als früher. Freude, die nicht abhängig ist von Renate, von anderen Menschen und von anderen Freunden und von der gemeinsamen verbrachten Zeit mit ihnen. Es sind die kleinen Dinge des Alltags, die ich gelernt habe, auch als Freudenpunkte, Lichtpunkte im Leben einzuplanen. In einem anstrengenden Tag, wenn ich ganz strammes Programm habe, eben den Cappuccino doch mal zu trinken. Und zwar nicht zu Hause, wo er zwar viel billiger ist und auch viel schneller geht und ich viel schneller lossausen kann und nebenher noch 5 Telefonate führen kann, sondern mich bewusst einfach mal hinzusetzen, wenn es im Einkaufszentrum ist, bewusst eine Tasse Kaffee zu trinken oder den Cappuccino. Einmal in Ruhe durchzuatmen. Und danach habe ich festgestellt, geht die Arbeit noch mal so schnell. Das ist so wie mit der Säge. Wir machen die Pause, wir machen die Säge wieder scharf und es geht doppelt so schnell weiter. Und so danke ich dir, Renate, dass du mir das alles vermittelt hast.
Gerne schön.
Dass mein Leben viel, viel, viel mehr Freude entfaltet hat, dass ich ganz anders auf Freundschaften zugehen kann.
Es kommt noch mehr. Es hat erst angefangen. Du bist erst jetzt Azubi. Auslernen kommt später.
Und wir sind ganz verschieden. Meistens häufig sehnt man sich ja nur nach Menschen, die genauso denken wie ich und mich dann kuscheln, wenn ich Kuscheleinheiten brauche, kriege ich ja nie.
Kein Kuschelmensch.
Es ist kein Kuschelmensch. Und
kuschel nicht mit mir, bitte.
Der mir zustimmt, wenn ich sage, das ist aber alles so blöd. Ja, genau, du hast recht, ist alles so blöd. Nein, sie sagt bestimmt, nö, sieh doch einfach mal die andere Seite. Ach, denke ich schon wieder. Aber das Wesentliche ist, unser Fokus ist derselbe. Im Gehorsam vor Gott und seinem Sohn Jesus Christus zu leben und ihm zu dienen. Jesus selbst ruft uns das im Johannesevangelium zu, wo er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.
Ja, vielleicht sollten wir an diesem Punkt aufhören und einfach beten, dass Gott die Sachen für uns im Herzen noch bewegt. können wir gerade mal unseren Kopf neigen. Herr Jesus Christus, wir preisen und loben dich, dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du so viel in deinem Wort geschrieben hast. Das kann wirklich Bände füllen für uns. Dass du in unsere Gedanken durch den Heiligen Geist eindringst, dass wir dich sehen können, vielleicht nicht mit Augen, aber mit unserem Herzen. Und dass wir dein Kind werden können, wenn wir dich einladen, du willst dich nicht aufdrängen. Ich danke dir, dass du uns das Leben gegeben hast, dass du uns Liebe gegeben hast, dass du uns Freude gegeben hast und dass wir all das auch mit Freunden austauschen können. So bitte ich für die Frauen, die jetzt hier sind, Herr, dass ihre Freundschaften noch tiefer gehen als bisher, dass sie daran arbeiten und dass sie einander stehen lassen und einander lieb haben. Bitte geh du mit jedem mit in seinem Gedankengang, den er mitnimmt von diesem Frühstück, Herr, und hilf ihm, diesen Gedankengang auszusortieren, damit etwas Fruchtbares draus wird. Amen.